Jawohl. Top. Dann herzlich willkommen zur Vorlesung. Heute mit dem Thema Post-Processing und auch ein bisschen noch weitergehend in Mensch- und Gesichtsanimationen als eigenes Unterthema da drin. Nachdem wir uns letztes Mal über Kurven unterhalten haben und jetzt wissen, wie wir schöne Kurven machen können, werden wir auch noch sehen, warum das im Post-Processing eine gewisse Relevanz hat. Und gerade bei den Mensch- und Gesichtsanimationen wird das sehr, sehr stark nochmal zum Tragen kommen. Also Post-Production, nochmal die Einordnung, wo findet sich das eigentlich in der Pipeline? Wie wende ich das dann entsprechend an? Das ist ein Beispiel, habe ich hier mitgebracht von GTA 5. Weil da hatte jemand sich sehr, sehr viel Arbeit gemacht und das wirklich mal komplett auseinandergenommen, was eigentlich alles in dem Post-Prozess da passiert und wie das zusammengeführt wird. Danach gehen wir auf entsprechende Mensch-Repräsentationen ein, wie wir das überhaupt kategorisieren können, reden kurz über Gesichter und deren Animationen. Da habe ich auch für die Übung später noch so ein paar Videos dabei, die man sich anschauen kann, die dann noch ein bisschen mehr Details dann bringen, wie das dann auch wirklich aussieht und auch vielleicht klingt. Unter Weiteres gibt es genau eine Folie noch, nämlich wie jetzt die Prüfungsmodalitäten nochmal aussehen, kurz zusammengefasst. Die sind in älteren Skripten, sah das noch ein bisschen anders aus. So, die Animationspipeline, nochmal quasi so der letzte große Recap, bevor die Vorlesung vorbei ist. Das ist auch das letzte Mal, dass wir uns treffen in diesem Semester. Wir haben gesprochen über die Pre-Production, quasi wie generiere ich überhaupt das initiale Produkt, welche Schritte muss ich dazu wissen, Object Scene und die generelle Animation hinten dran. Also ich mache das Compositing, führe das alles zusammen, um die Bewegungen dann auszuführen. Ich rendere das und das Ergebnis geht dann entsprechend in die Post-Production hinein. Und die große Frage ist natürlich, was ist das eigentlich alles? Ja, ist irgendwie so, wir haben doch schon fast alles gemacht. Und wenn Sie jetzt mit einem Animationsdesigner sprechen, sagt er Ihnen, das, was ich auch mich selber zitiere, das ist da, wo es wirklich schön wird und da, wo man dann wirklich das finale Produkt generiert, das vorher so nicht existiert. Das heißt, hier werden verschiedene Punkte angesprochen. Ganz offensichtlich, das allererste ist der Videoschnitt. Das heißt, die Sequenzierung des finalen Videos, wie ich es gerne hätte. Als ein Beispiel kann man hier immer bringen, es gibt von einem Video oder von einem normalen Film, gibt es eben die Version, die ins Kino kommt. Dann kommt irgendwann später der Director's Cut und dann kommt irgendwann später vielleicht nochmal ein Extended Cut oder ein Alternative Cut und sonst was. Das geht sogar so weit, mein Lieblingsbeispiel hier ist das Video Salt, den ich selber gesehen habe. Meine Frau hat eine andere Version gesehen, nämlich den Director's Cut und wir haben uns dann den Extended Cut angesehen und das war halt ein ganz anderer Film, weil er einfach nur anders geschnitten wurde. Das heißt, im Director's Cut waren Szenen nicht enthalten, die im Extended Cut drin waren, vice versa und dadurch wurde die gesamte Storyline komplett umgeschrieben, indem einfach so 5 Minuten Videomaterial ausgetauscht wurden. Auch dazu gehört der Soundtrack, das heißt die Erstellung, das Re-Recording und Bearbeiten, sodass dann eben auch die entsprechende Stimmung dazu entsteht. Ein Film oder eine Animation ist ein multimediales Medium, das heißt hier gehören mehrere Elemente dazu. Und die fallen dann eben entsprechend rein. Wir hatten es ja bei den Horrorfilmen schon, die Gruselstimmung kommt sehr, sehr selten von dem Bild, sondern viel, viel mehr von der Musik, die hinten dran ist, die sehr nah an Herzfrequenztönen dran sind und eben damit den Puls manipulieren, um dann eben auch ein gewisses Stimmungsbild zu machen. Spezialeffekte fallen auch hier rein. Typischerweise werden die erst nachdem das Video produziert worden ist, überhaupt draufgebracht. Genauso gilt es auch für die klassischen Animationen, die wir durchführen im Computerbereich. Auch erst danach, wenn wir die Animation gemacht haben, wird in dem Postprozess die realen Effekte draufgelegt, weil das sind extra Effekte, die man später auch schön hinzufügen kann und gegebenenfalls austauschen kann. Wenn man von Musik und so redet, gehört Sound auch noch dazu. Das ist Effekte, Foley und Dubbing fallen da entsprechend rein. Das sind vielleicht auch so mal ein paar Begriffe, die Sie immer mal schon in dem Abspann gesehen haben, was das eigentlich alles ist. So ein paar Begriffe kann ich Ihnen heute erklären, alle kriege ich nicht entsprechend hin. Wo natürlich dann hinzugezählt werden muss, dass eben auch eine Explosion nicht nur schön aussehen muss, sich richtig ausbreiten muss, sondern es muss auch noch einen ordentlichen Knall geben und möglicherweise im ganzen Kino alles zum Vibrieren bringen, um eben den Gesamteindruck hier herzustellen. Also das ist nur ein Beispiel. Der Videoschnitt kommt ganz klassisch wirklich von dem Schnitt von Filmrollen. Das heißt, damals, als man das noch aufgenommen hat auf wirklich Videobändern, konnte man einzelne, diese Kamerabilder in dem Malteserkreuz ja entsprechend sehen und konnte dann entsprechend schneiden und hatte dann auch wirklich den harten Schnitt. Das ging auch mit Schere. Und konnte so eben die finale Sequenz des Videos festlegen. Heutzutage ist das eben entsprechend alles digital. Auch die Blende funktioniert digital. Das war früher entsprechend auch natürlich ein aufwendigerer Prozess, der mit einem Farbband gemacht wurde, das quasi immer dunkler wurde. Das konnte ich einfach draufkleben. Das heißt, das war einmal das Fade-Out und einmal umgedreht war es dann das Fade-In. Die habe ich übereinander gelegt und damit habe ich eine Blende bekommen. Das war wirklich noch sehr, sehr analog und sehr, sehr aufwendig. Der nächste Schritt kam dann eben durch solche Videomischpulte, die eben verschiedene Spuren zusammenführen konnten, bevor sie voll digital waren und eben durch entsprechende Software inzwischen abgelöst wurden, wie zum Beispiel Adobe Premiere oder Nuke und wie sie alle heißen. Das Ergebnis des Videoschnittes ist eben ein zusammenhängender Film in Anführungszeichen korrekter Reihenfolge. Also in der Reihenfolge, wie der Direktor oder der Regisseur es an dieser Stelle gerne hätte, dass der Film gezeigt wird. Deswegen gibt es auch die verschiedenen Varianten davon. Dass nur der Regisseur alleine das nicht zu entscheiden hat, sondern auch ein Zielpublikumsbefragung stattfindet, die dann dazu führt, dass der Film kürzer, länger, größer, breiter, schöner, sonst was wird. Das sind dann natürlich andere Einflussfaktoren, die dann vielleicht auch für das Zielpublikum im Kino nochmal explizit abgestimmt werden. Das heißt, die Kinoversion kann durchaus auch nochmal anders sein, als die, die dann als Blu-ray zum Beispiel veröffentlicht wird. Der nächste Punkt, Soundtrack, ist eine ganz eigene Sparte. Das merkt man auch immer mehr daran, dass immer mehr Konzerte auch gemacht werden, die quasi die Film- oder Serienmusik präsentieren, wo auch viele, viele Menschen hingehen. Es war vor knapp einem Monat, war auch hier in Frankfurt zu Game of Thrones ein entsprechender Soundtrack-Musical, wo man hätte hingehen können. War das Anfang des Monats war das. Weil die Musik ist entsprechend wichtig, um Emotionen zu machen und ist eben auch ein sehr, sehr starker Anker, an dem wir uns orientieren können, um zu wissen, okay, jetzt passiert etwas Wichtiges oder das ist der klassische Jingle für eben eine Werbung und oder einen Serienstart. Also ich weiß ganz genau, wie das zu klingen hat. Jeder weiß, wenn von James Williams die Star Trek Melodie, Star Wars Melodie losgeht, ist sofort jeder dabei. Ja, das braucht man, das ist einfach ein Trademark an dieser Stelle, da braucht keiner mehr. Bei Videospielen geht es von der Chiptune-Musik, die ganz früher halt eben war, das heißt, man hatte einen Chip gehabt, der nur gewisse Frequenzen abspielen konnte, das ist die klassische 8-Bit-Ära sozusagen, diese Töne, die da rauskommen, Mario lässt grüßen, bis hin wirklich zu klassischer Musik, die inzwischen explizit dafür komponiert wird und in Spielen mit dazugehört. Moderne sowieso ganz klar. Inzwischen, wie gesagt, auch Konzerte. Probleme gibt es natürlich dann, wenn ich an die Delivery denke, also das Ausliefern dieses Produktes. Ich brauche eine Kompression. Jeder Musiker würde sich wünschen, eine qualitätsbewahrende Kompression, also verlustfrei nennt man das dann, zu verwenden. Ist halt nur eins von vielen Elementen, die sich gegenseitig versuchen, irgendwie nach oben zu bauschen, die auch dafür sorgen, dass man immer mehr Gigabytes runterladen muss, damit man überhaupt ein Spiel starten kann. Und man sich dann immer mehr fragt, warum eigentlich, damit dann nämlich der Sound Engineer hinten dran happy ist, dass seine Musik genauso perfekt klingt, wie er sie auf seinen Boxen hört. Dass man dann selber mit irgendwelchen so crappy Headphones um die Ecke kommt oder so die Stöpsel reinmacht, die definitiv nicht das Frequenzspektrum abspiegeln können, dass der Sound Engineer oder der Musiker hinten dran hat, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das würde man sich entsprechend natürlich wünschen. Gerade in den alten Szenarien, wenn wir jetzt von den klassischen Konsolen mal her denken, also NES, Super NES, die erste PlayStation, die waren speichertechnisch noch sehr, sehr limitiert. Für die damalige Zeit war das schon noch viel, Aber man muss dann natürlich über die Generierung Gedanken machen. Wie kriege ich sehr, sehr einfach hin, große Mengen von Musik platzsparend zu repräsentieren? Und deswegen gibt es auch hier das MIDI-Format sozusagen, was ich da relativ gut etabliert hatte, was quasi aus einem normalen Keyboard-Layout einzelne Töne zuweisen kann. Und ich habe dann das Musical Input Digital Format, mit dem ich dann eben Instrumente auch polyton, also mehrere Töne gleichzeitig abspielen kann. Sehr, sehr platzsparend, weil ich muss nur die Noten mir merken und der Soundchip auf dem Modul war dann dafür verantwortlich zu sagen, okay, das soll jetzt ein Schlagzeug sein, dann mache ich jetzt da irgendwie Schlagzeug draus. Ich musste aber nicht den Schlagzeugsound mitgeben, was eben sehr viel Platz spart. Deswegen ist es auch heute noch ein sehr beliebtes Format, wenn man versucht, Musik zu komponieren. Also es ist nicht Legacy, das macht man nicht mehr, sondern es ist auch immer noch aktiv in Verwendung, weil erst einmal für die Melodiebögen und quasi die reine Komposition, gerade von Orchestermusik, ist das sehr, sehr hilfreich, schnell mal eine Übersicht zu bekommen, dass man grob weiß, wie ist das Stück eigentlich gedacht, wie funktioniert diese Partitur, bis man dann eben dann ein reales Orchester vor sich stehen hat und das dann dirigieren kann. Was dann natürlich wesentlich organischer klingt als irgendwas Synthetisches, was hinten rauskommt, weil natürlich noch Zwischenschwingungen entstehen und auch ein Mensch versucht, das Instrument zu spielen und nicht irgendeine Maschine. Spezialeffekte ist natürlich dann auch immer so ein Punkt, dass wir dann natürlich nicht reale oder reale Effekte einem Film hinzufügen. Das heißt, wir haben zwar die Animation schon gemacht, aber die Überblendung mehr oder weniger hier wird in der Szene Andy Serkis aufgenommen und später durch den Gorilla ersetzt. Ja, die Animation von dem Gorilla können wir entsprechend über die Motion Capture Technik da relativ gut machen. Wir müssen die aber trotzdem ineinander überblenden. Das ist ein Teil. Wir müssen die Renderings dazu machen und wir brauchen vielleicht auch so einen gewissen Grad von Dramatisierung. Also wir wollen es jetzt nicht, dass es so Standard aussieht, sondern er springt halt irgendwie 30 cm höher oder 5 m weiter, dann sieht es schon viel cooler aus. Ja, und so der Klassiker ist, ich nehme eine Pistole und schieße jemanden in die Brust. Ja, was ein normaler Mensch machen würde aufgrund Aktio gleich Reaktio in der Physik ist, er sackt zentral zu Boden. Sieht in Hollywood-Filmen halt irgendwie nicht so spektakulär aus. Viel cooler ist es dann, wenn er so 5 m gegen die Wand hinten dran fliegt und die auch noch halber einreißt, ja, weil das war eine große Pistole. Ich meine, dass der Mensch, der die Pistole feuert, halt auch die 5 m nach hinten fliegen muss und die gegenüberliegende Wand einreißen muss, lassen wir jetzt mal vollkommen außen vor, weil das ist in dem Film jetzt nicht so cool. Physik ist halt schon nicht so schön an der Stelle. Und da kommen wir nämlich zu dem entscheidenden Teil des Compositings. Also ich habe eine Animation, die das repräsentiert und dann muss ich das auch einpflegen und typischerweise möchte ich es so einfügen, dass es niemand merkt, dass ich es eingefügt habe. Es soll also ein homogenes Bild entstehen und hier brauchen wir sehr, sehr viel Kenntnis darüber, wie menschliche Wahrnehmung funktioniert, wie die Computertechnik hinten dran funktioniert und welche technischen Möglichkeiten ich habe, quasi das stehende Bild, in dem der Schauspieler mit der Umwelt interagiert, ich ihm im Nachhinein ersetzen kann durch mein digitales 3D-Modell, was sich aber auch nahtlos in die Umwelt einfügt. Also globale Beleuchtungsrechnungsmethoden sind notwendig, Image-Detection-Methoden sind notwendig. Ich muss wissen, quasi in welcher Tiefe er steht, damit ich ihn ausschneiden kann und ersetzen kann, damit er dann korrekt mit der Umwelt auch interagieren kann. Und vice versa muss die Animation natürlich auch quasi beim Verändern des Shapes mit wissen, okay, wenn er jetzt irgendwie das Fell ein Gegenstand berührt, muss das natürlich auch richtig eingedrückt werden. Das sind alles Punkte, die eben beim Compositing nochmal glatt gebügelt werden. Das sollten wir vorher schon gemacht haben, aber hier läuft das alles zusammen. Und nur wenn das ordentlich zusammenläuft, hat man auch eine sinnvolle Repräsentation dessen, was man haben möchte. So, Sounddesign und Foley. Foley kann ich Ihnen erklären, das ist ganz einfach. Das sind alltägliche Geräusche. Vogelzwitschern, ein Auto, das vorbeifährt, ein Flugzeug, das rüberfliegt, das Rauschen von Blättern, alles künstlich. Es gibt nichts Schlimmeres, als eine reale Aufnahme zu haben und es fliegt ein Flugzeug drüber, weil in dem Moment kann der Schauspieler seine beste Performance hinlegen. Die kann ich nicht gebrauchen. Ich komme aber nochmal zu dem Punkt, dass man die Performance trotzdem noch verwenden kann. Das große Ziel von Foley ist es, dass es Töne generiert, die überhaupt nicht auffallen. Es soll natürlich klingen, es soll passen, es soll ein Setting generieren, es soll so klingen, als würde ich in einem Raum stehen. Wenn ich den Wasserhahn aufdrehe, soll der Wasserhahn auch nach sinnvollem Wasserhahn klingen und nicht nach irgendeinem. Das sind ja alles nur Requisiten, die man aufgestellt hat. Alles wirklich als Realwelt zusammen zu modellieren, den Raum richtig aufzubauen, dass der Schall sich richtig ausbreitet, all das fällt in das Foley mit hinein. Das muss ich nachkonstruieren. Ich will das nicht wirklich komplett bauen, weil das kostet viel Geld. Nur dafür, dass dann ein Schauspieler, Brad Pitt oder sowas, oder wer auch immer, 3 Sekunden durch den Raum läuft, damit ich es dann gleich wieder abreißen kann. Nur, dass dann quasi die Schrittgeräusche, die er macht, sehr authentisch wirken. Das macht wenig Sinn. Dann bezahle ich lieber jemanden, der das macht. Der kann dann nebenbei die restlichen Geräusche, die ich eh noch brauche, auch noch gleich mitmachen. Und dann habe ich eine Win-Win-Situation geschaffen. Das beschreibt nämlich noch weitere Einflussfaktoren, nämlich bezüglich, wie die Interaktion überhaupt stattfindet. Aufgrund der Geräusche, die ein Objekt macht, wenn ich es berühre, bewege, an- oder ausschalte, habe ich ein sehr, sehr starkes Gefühl davon, wie es quasi auch sich anfühlen würde, weil wir eine sehr starke Assoziation dazu haben. Also wenn ich so einen Schalter umlege und er macht ein mächtiges Plop, dann weiß ich, okay, das war ein ordentlicher Schalter, da musste ich Kraft reinstecken. Wenn es nur irgendwie so Pip macht, dann ist es irgendwie so, ja, war gar nicht so schwer, diesen Schalter umzulegen. Und das ist schon allein dadurch, dass wir diesen Ton im Kopf haben, wissen wir schon, okay, das hat vielleicht mal mehr, mal weniger Bedeutung, was da passiert. Auch solche Töne können prägen und sehr, sehr stark entsprechend einen Gesamteindruck definieren. Und das Bekannteste ist, das kennen Sie auch alle, ist das klassische Brummen, was ein Laserschwert macht. Dieses, ne? Cool, kennt jeder. Wie kommt das eigentlich zustande? Ben Bird hat da 93 mal im Interview ein bisschen was dazu erzählt. Nämlich hat ein Mikrofon gehabt, hat das quasi hinter so einer schönen Röhre gehabt, rein zufällig durchgemacht, die dann quasi selber mit sich resoniert hat. Das war dann schon das Basisbrummen. Das hat er dann quasi auf diesen Projektormotor draufgelegt, um so ein bisschen einen Doppler-Effekt zu generieren. Deswegen laufen die Töne auch ein bisschen gegeneinander. Das ist ja, ne, das ist genau dieser Doppler-Effekt, der da drin ist. Plus quasi die Mischung beider Basistöne hat dann dieses klassische Brummen des Laserschwertes generiert. Quasi aufzeichnen, gegeneinander verändern, die Frequenzänderung da hinten dran gibt dann eben den Ton, den man sehr, sehr klassisch mit Star Wars assoziiert. Also in dem Moment, wo Sie den Ton hören, wissen Sie, woher er kommt. Ohne den Film jetzt genau, welcher Film, ist vollkommen egal, das ist eine Marke. Da waren die auch sehr happy mit. Ich glaube, da wäre jeder so ein bisschen happy mit, wenn man sowas hätte. Gut, Dubbing. Also das quasi Überspielen und Aufzeichnung von Gesprächen, Tönen oder wirklich Sätzen an dieser Stelle, nachdem ich quasi ein Video aufgezeichnet habe. Bei normalen Filmen fällt da sehr, sehr viel in die ADR, die Automatic Dialogue Replacement. Also das Szenario Schauspieler macht beste Aufnahme laut Direktor und Flugzeug fliegt drüber. Der wird quasi die Geste nie wieder so hinkriegen, weil er Mensch ist. Also er ist ja nicht eine Maschine. Er ist zwar ziemlich gut da drin, immer wieder dasselbe zu machen, weil das ist sein Job und auch die Rolle zu verkörpern, die er verkörpern soll. Aber quasi, wenn das einmal drin ist und das passt sonst alles wunderbar zusammen, das ist ein großes, homogenes Werk geworden und quasi nur ein Satz passt nicht, weil er gerade, was weiß ich, der Krankenwagen vorbeigefahren ist, dann kommt Automatic Dialogue Replacement rein. Das heißt, ich nehme einzelne Dialoge nochmal in einem Studio ganz isoliert neu auf und füge dann zusammen mit dem Foley alles zusammen, dass es wieder natürlich klingt. Das ADR hilft dabei, quasi diese einzelnen Satzfragmente wieder auszurichten, dass Lippensynchronität bei Realvideos existiert, das ist ja auch ganz wichtig. Und ich dann eben diese Nebengeräusche, die vielleicht vorhanden sind, nicht mehr habe. Deswegen ist auch das Mikrofon bei den Videoaufnahmen nur von sekundärer Bedeutung, weil ich jederzeit hergehen kann und es durch eine Neuaufnahme ersetzen kann, die genauso gut klingt. Das ist auch so ein Punkt, der sehr, sehr stark national geprägt ist. Also wenn Sie amerikanische oder englische Filme sehen, also in Originalaufzeichnungen, klingen die tonmäßig immer sehr viel leiser und die Sprecher sehr viel weiter weg als das, was wir im Deutschen gewohnt sind, weil wir die Synchronsprecher haben, die eben explizit im Video, im Studio stehen und sehr, sehr präsent und sehr, sehr nahe aufgenommen werden, was so ein Schauspieler nur machen könnte, wenn er auch so ein Mikrofon vor der Nase hat. Das macht man aber in der Regel nicht, weil das eben auch ein sehr unnatürliches Szenario ist. Also so wird der Mensch nie klingen im offenen Raum. Es hat sich nur eben entsprechend eingebürgert, weil das quasi so damals, so hat man das halt gemacht. Wir mussten irgendwie Synchronisierung machen, haben wir halt so getan. Eigene Tonspur war lippensynchron, was auch ein sehr, sehr großer Aufwand bedeutet, weil einfach mal so einen englischen Text lippensynchron ins Deutsche zu übersetzen, ist jetzt nicht so trivial. Aber das war quasi die Lösung, mit der man gefahren ist, und das hat eben auch die Kultur in Deutschland an dieser Stelle geprägt. Deswegen, wenn man jetzt ein Video hat, was quasi lippensynchronisiert wurde, klingt das gleich viel mächtiger, viel präsenter, und das ist quasi ein teuer produzierter Film. Und deswegen klingen dann die deutschen Produktionen, die eben nicht so klingen, immer so ein bisschen so, ja, das klingt irgendwie billig. Ist aber gar nicht so. Hat damit nichts zu tun. Das ist einfach nur, weil wir das gewohnt sind. Bei Animationen ganz explizit ist natürlich auch Lippensynchronität ein sehr, sehr großer, wichtiger Punkt. Bei real gesprochenen Sätzen ist das sehr einfach. Bei Animationen ist es natürlich so ein bisschen dieser Cycle vor und zurück. Wie spricht denn die Person, also mein Synchronsprecher, eigentlich den Charakter ein? Und muss ich wirklich perfekte Lippensynchronität haben an dieser Stelle? Es kann ja auch eben im Zeichentrick ist es explizit gewollt, dass das nicht immer der Fall ist. Es sollte aber grob schon passen. Gut. Wir haben natürlich auch wiederholtes Aufzeichnen von Sprechern, die dann auch typischerweise, wenn sie einen Dialog machen, auch wirklich in einer Dialog-Setting stehen. Sie stehen sich wirklich real in dem Studio gegenüber und sprechen auch in ein Mikrofon rein, um sich dann quasi auch so in diese emotionale Situation zu bringen, wirklich diesen Dialog zu führen. Dass sie quasi auch das dann just verkörpern, auch wenn es dann quasi auf eine Animation abgespielt wird. Das heißt, als entsprechender Dubbing-Experte oder ADR-Experte wissen Sie auch, wie Sie die Leute dazu bringen, eine gute Performance zu machen, sodass auch die Sprachaufnahme sehr hochqualitativ ist, um das Gesamtprodukt qualitativ zu verbessern. Natürlich kann es dann eben auch der andere Fall sein, dass ich eben beide jetzt just nicht zusammenbringen kann. Muss ich das anders irgendwie garantieren? Aber dann muss ich eben auch quasi einzelne Parts dann wieder abspielen lassen, um dann quasi den Sprecher dann seinen Einsatz wieder geeignet geben zu können. Ich brauche verschiedene Varianten davon, weil mal mehr, mal weniger gut betont ist. Vielleicht will ich ja auch gar nicht, dass er alles perfekt betont, weil der Charakter das ja eigentlich so tun sollte. Das heißt, da steckt auch noch mal sehr, sehr viel Charakterdetail in dieser Prozess. Gut, so, das ist so ein kurzer Überblick, was man im Post-Processing macht. Und ich habe jetzt mal aus Sicht der Computergrafik und Computer Animation, wobei mir hier in der Computergrafik quasi GTA 5 für Sie mitgebracht, das von Adrian Courageous oder wie auch immer man diesen Namen ausspricht, quasi reverse engineert wurde. Die Frage, ich sehe ein schönes, schönes Bild, und die Frage ist, wie kriege ich es eigentlich hin, dass meinem High-Performance-PC das schön hinkriegt, aber die PlayStation 3, die das auch hinkriegt, die viel, viel weniger Rechenleistung hat, aber ein ähnliches visuelles Qualitätsmerkmal hinbekommt. Ja, also wenig Hardwareleistung ist so das Problem da dran. Und im Großen und Ganzen gibt es so drei Teile, die sich da entsprechend rein unterteilen lassen. Erst einmal quasi generell die Generierung der Geometriedaten und Zusatzinformationen. On top Level of Detail mit Reflexion, also wie Reflexionen überhaupt kodiert werden. Und dann ein Riesenhaufen Post-Prozess-Effekte, die diese Kino-Feeling produzieren. Und diese Post-Effekte, die ich hier dann auch zeigen werde an GTA oder da drin sind, werden auch so in Kinofilmen verwendet. Nur halt eben mit, ich nehme genauere Algorithmen, ich nehme höhere Detailgrade, ich nehme mir mehr Zeit, das zu rechnen, und nicht irgendwie 16 Millisekunden, damit ich irgendwie ein interaktives Video daraus bekomme. Aber die Methodik bleibt die gleiche. So, das heißt, wir haben hier unten ein Szenario, in dem der Hauptcharakter mit seinem Fahrzeug irgendwie auf der Bergkuppe steht, und quasi, wir wollen mal verstehen, wie kommt eigentlich dieses Gesamtbild? raus. Weil das Ergebnis, was eine Rendering-Engine in der Regel gibt, ist nicht das. Das ist weit entfernt von dem. Also wirklich weit entfernt. Es gibt dazu zwei wichtige Bestandteile. Einmal das Deferred Shading, eine Technik, um eben mehrere Lichtquellen sehr effizient berechnen zu können, auch in Echtzeit, was bei normaler klassischer Rendering-Pipeline so einfach nicht ist. Und High Dynamic Range Imaging, was auch sehr, sehr standardmäßig im Kino drin vorkommt. Dazu ein kurzer Einschub. Deferred Shading oder Deferred Lighting, kommt darauf an, wen man fragt und wann es kommt und welche Methodik man genau nimmt, da streitet sich die Literatur, wird oft durcheinander geworfen, hat das Prinzip, eine Szene erstmal vollkommen unbeleuchtet zu berechnen. Aber sämtliche Informationen zu extrahieren, damit ich nachträglich die Beleuchtung anwenden kann. Wenn wir jetzt in die Beleuchtungsrechnungsmathematik in Anführungszeichen hineingehen, wissen wir brauchen eine Objektfarbe, wir brauchen eine Oberflächennormale, wir brauchen eine Objektposition und wir brauchen vielleicht eine spiegelnde Komponente. Das sind so die Basiselemente, die wir brauchen. Wenn ich das jetzt quasi übersetze in das, was mir die Pipeline einfach geben kann, habe ich hier Objektfarbe, habe hier Objektnormale, wirklich die reale Normale, habe ich hier eine Tiefenkarte. Mit Tiefenkarte kann ich aufgrund der 3D-Projektion, die mir ja bekannt ist, eine Tiefe, eine 3D-Koordinate rekonstruieren und habe noch Zusatzinformationen kodiert, beziehungsweise hier in dem Fall die drei zusammengeführt, um eine spätere Beleuchtung durchzuführen. Gut. Deferred Lighting ist dann nochmal ein bisschen Erweiterung des Prinzips, indem ich sage, die Lights, also die Lichter, werden als eigener Prozess nochmal extra Geometriedaten generieren, weil nicht alles ist immer gleich beleuchtet, nicht jedes Licht trägt zu jedem Element gleich bei, ist nochmal ein Optimierungsprozess. Interessant daran, es ist zwar ein dreistufiges Verfahren, also generiere mir Geometriedaten, berechne Lichteinfluss auf diesem Screenspace und führe dann die Beleuchtung durch, das ist 3. Ich kann aber hier Multi-Sampling Anti-Aliasing mit reinmachen, was ziemlich hilfreich ist, um gerade auch bei Lichtquellen schönes Anti-Aliasing mit hineinzubekommen, mit schon Standardmethoden. Also MSAA ist definitiv nicht mehr State of the Art, wenn man das quasi von den besten Methoden sich betrachtet, aber man lässt es sehr, sehr, sehr einfach hinein. So. Das heißt, wir haben die Geometrie, die sich aufteilt in die Oberflächennormale und die Tiefen plus Zusatzinformationen. Ich führe dann eben eine Echtzeitbeleuchtung durch auf diesen Geometriedaten und zusammen mit der Geometriepass zusammen kann ich dann nochmal sagen, produziere mir jetzt das finale Bild. Warum ist das gut? Wenn man sich überlegt, wie Licht in der normalen Rendering-Pipeline berechnet wird, ist es so, ich muss quasi für eine Geometrie, für alle Lichter einmal durchrechnen. Du kannst auch rumdrehen, für alle Lichter, für alle Geometrien, ist egal. Also es ist eine Operation von O von N mal M. Also M Lichter und N Geometrien, weil das zwei verkettete Vorschleifen sind, ist das entsprechend die. Wenn ich diese Operation jetzt entsprechend auseinanderziehe, berechne ich einmal die Geometrien, das ist O von N, und berechne hinten nach einmal die Lichter, das ist O von M, das ist also O von N plus M. Das wissen Sie alle, das ist weniger als das andere. Für ein Licht ist es dasselbe, aber wir reden ja davon, wirklich viele Lichter zu machen. Da gab es auch Publikationen auf der SIGGRAPH zu, das wird in aktuellen Spielen immer verwendet, dass man sagt, okay, damals waren das, ich verwende 2048 Lichtquellen interaktiv in einer sehr, sehr komplexen Szene mit dem entscheidenden Vorteil, gerade auch bei Deferred Lighting, eben Subteile optimiert, teilbasiert berechnen zu können, um eben auch Pixeloperationen zu sparen. Also das ist sehr, sehr, sehr stark optimierbar. Zweiter Punkt, High Dynamic Range. Das klingt erst einmal, oh mein Gott, das ist ja richtig schwierig. Wir Informatiker gehen da eigentlich immer, weil das ist eigentlich nur, wir beschränken uns nicht mehr auf 8-Bit. Wow. So ein RGBA-Bild ist natürlich in 32-Bit typischerweise kodiert. Also jedes PNG, jedes JPEG verwendet eben entweder 24 oder 32-Bit, je nachdem, ob sie Alpha-Kanal haben oder nicht. Und das war's. So, wir sagen dann einfach, okay, anstatt 24-Bit rauszurechnen, nehmen wir halt 100. Auch 25 sind schon HDR. Also alles, was größer ist als 24, nennt man HDR. Hat den entscheidenden Vorteil, dass natürlich Belichtungsszenarien viel, viel klarer definierbar sind. Weil ich dunkle und hellen Stellen aufgrund der höheren Quantisierung, also ich kann ja mehr Werte abtasten, besser repräsentieren kann. Also mein Schwarz ist mehr Schwarz und mein Weiß ist mehr Weiß und jetzt auf 3 mein Rot ist mehr Rot und mein Grün ist mehr Grün und mein Blau ist mehr Blau. Ja, also ich kann es besser abtasten, ich kann es genauer repräsentieren, wodurch ich eben so Beleuchtungsszenarien sehr, sehr einfach anpassen kann. Und das erste Mal, dass das wirklich in Spielen angewendet wurde, war bei Half-Life 2, ich glaube dem Orange Pack, auch schon ein bisschen her, ist, dass man nämlich Simulationen von Adaptionseffekten damit sehr, sehr gut realisieren kann. Also wirklich diese Überblendeffekte, die dann passieren, dass ich sage, okay, das sieht jetzt so aus, als wäre das übermäßig hell. Und warum ist das relevant und warum wird das viel gemacht? Anstatt dann zu sagen, ich nehme das Originalbild und mache einfach ein lineares Mapping wieder auf 24-Bit oder 32, also auf ein 8-Bit-System, nehme ich ein nicht-lineares Mapping dahin. Also wenn eine Überbeleuchtung stattfinden soll, sage ich einfach, ich nehme halt nur die unteren Werte und alles, was drüber ist, wird einfach auf Vollausschlag abgebildet. Ich nehme quasi ein unteres Fenster. Das sieht dann total so aus, als wäre das vollkommen überbelichtet. Um eine Unterbelichtung darzustellen, nehme ich halt die obere Repräsentation. Weil dann nach unten viel fehlt. Da wird sehr, sehr viel einfach als schwarz abgebildet. Und dadurch, dass ich dieses Fenster verschieben kann, weil am Ende muss ich ja nun mal, weil mein Display nicht mehr kann, eben auf die entsprechende Repräsentation mit 8-Bit zurück, kann ich hier nochmal viel Adaption machen. So, das ist es, wie wir Computergrafiker das sehen. Jetzt kommt so ein Fotograf um die Ecke, der nur 8-Bit aufnehmen kann. Weil seine Kamera halt nur 8-Bit aufnimmt oder 10-Bit, ist ja egal. Er will aber auch sinnvolle, schöne HDR-Bilder machen. Und da gibt es auch einen sehr, sehr einfachen Trick dazu. Nämlich, ich nehme auf unterbelichtet, normal belichtet und überbelichtet. Also unterbelichtet in Beleuchtungsdauer. Das hat jetzt nichts mit Intelligenz zu tun. Oder irgendwelche Wertungen bezüglich des Fotografen, sondern über die Bildquelle. Das heißt, ich kriege die jeweiligen Repräsentationen besser hin, weil ich auch hier eine nichtlineare Abbildung verwende. Ja, die Unterbelichtung ist eine nichtlineare Abbildung. Und ich versuche quasi aus diesen drei Quellen eine möglichst lineare Darstellung herauszubekommen, sodass eben dunkle Bereiche besser abgetastet werden können und repräsentiert werden können, wohingegen die hellen Bereiche auch nochmal mehr Details enthalten können, als in einem Originalbild drin sind, die dann dazu führen, solche Visualisierungen aus einem Foto sozusagen zu machen, die dann so aussehen, oh, ich habe sehr schön kontrastierten Himmel, der sieht wirklich schön klar aus, die anderen Objektstrukturen sind auch gut und die dunklen Bereiche kann man auch noch was erkennen. Das ist ein rein künstliches Bild, das sieht für niemanden so aus. Also wir sehen es so nicht, wir müssten auch Hell-Dunkel-Adaptionen machen, aber das kommt dann entsprechend raus und das sind sehr, sehr fotografisch ansprechende Bilder. Das ist auch ganz wichtig. Also jeder, der Windows 10 hat, sieht diesen schönen Mega-Screenshots von Microsoft, die immer wieder mal durchgepusht werden, wenn er mal sich dazu entschlossen hat, nicht mehr den Bergsee zu zeigen. Das ist auch immer so eine Schwierigkeit. Die werden mit genau so einer Technik gemacht. Natürlich ist das Ziel des Fotografen, das jetzt nicht so zu machen, dass es aussieht wie ultra künstlich, sondern nur eben so diese einzelnen Nuancen noch mal ein bisschen hervorzuheben, ohne eben wirklich den Farbverlauf zu ändern. Das ist der wichtige Teil daran. Es geht wirklich, Farbrelationen sollen erhalten bleiben, aber es soll mehr Kontrast in das Bild rein. Okay, das sind die Basic-Techniken. Jetzt fangen wir an. Was machen wir in dem ersten Frame? Also wir generieren die Geometriedaten und sagen, okay, jetzt möchte ich quasi mein Objekt haben. Das erste, was passiert, ist, ich rendere eine dynamische Cube Map. Das heißt, ich brauche 6 Seiten auf einem Würfel, die mir ein sogenanntes Environment Mapping machen. Ich möchte quasi spiegelnde Elemente auf zentral positionierte Elemente abbilden können, also quasi die Umgebung reflektiert auf mir. Das kann ich vollspiegelnd machen, dann habe ich einen perfekten Spiegel da stehen, dann sieht es so aus. Ich kann das auch ein bisschen diffus machen, kann das runterrechnen. So, da wir wissen, die Hardware ist nicht besonders gut und nicht besonders effizient, sparen wir uns, anstatt 6 Seiten zu nehmen, nehmen wir nur 2, indem wir ein dual-parabolisches Environment daraus rechnen. Das ist ein bisschen aufwendig, das einmal kalkulieren, muss man einmal machen, ist aber dann in dem späteren Prozess, wenn ich wirklich dann die Environment Map nachschlage, wesentlich effizienter. Das haben die durchgebenchmarkt. Also die haben nichts Besseres zu tun gehabt, als sich zu überlegen, nehme ich das oder das. Also das ist der Punkt, wenn Sie mal Spieleentwickler werden und wirklich in die Grafikabteilung reinkommen sollten, werden Sie sich um solche Dinge viele Gedanken machen. Nur so als Randnotiz. Das heißt, das ist eine Optimierung von eben 6 mal 128 Quadrat auf 2 mal 128 Quadratpixel. Das ist auch keine besonders hohe Auflösung, auch unabhängig davon, ob Sie 4K-Bilder rausrendern oder nicht. Das sind 128 Quadratpixel. Punkt. Fertig. Zweiter Teil, also wir haben jetzt quasi eine Environment Map. Wir wissen quasi, wie es um den Zentralpunkt, um den ich das gerade zeigen möchte, in der Regel der Charakter, berechne ich noch diese Deferred Shading-Elemente, die ich brauche. Dazu zählen nicht die klassischen 3, sondern ein paar mehr, nämlich einmal die Albedo Map, das ist die beleuchtete Objekt, unbeleuchtete Objektfarbe, also so ein blaues T-Shirt, so unmotiviertes Grau mit ein bisschen Highlighting da drin, eine normalen Map, also die Oberflächennormalen an dieser Stelle, eine Spiegelungskarte, die speziell kodiert wird, um quasi zu sagen, wie dieser Exponent zu verstehen ist, plus noch weitere Farbinformationen, um zu sagen, was für ein spiegelndes Material möchtest du hier verwenden. Also die gehen noch ein bisschen weiter, die sparen ganz viele Ressourcen ein. Eine sogenannte Irradiance Map, also was Licht wirklich abstrahlt und mit welchem Faktor es es abstrahlt. Man sieht, okay, das ist mehr so hier hinten da, quasi da, wo die Stadt ist. Hier vorne ist fast nichts. Eine Tiefenkarte und eine sogenannten Stencil Map. Stencil, Deutsch, ist quasi Schnittmuster. Und die kodiert mehr oder weniger, wie ich quasi die einzelnen Elemente gut identifizieren kann. Ich habe einen expliziten Stencil-Wert für meinen Charakter. Ich kann also, egal wo er im Bild ist, ihn immer ausschneiden. Ich kann immer das Fahrzeug ausschneiden, ich kann immer Hintergrund ausschneiden, ich kann immer Vegetation ausschneiden. Davon gibt es noch wesentlich mehr, die haben das sehr, sehr feingranular gemacht, aber die Grafikpipeline erlaubt es mir, durch den entsprechenden einzelnen Bitwert das zu vergleichen. Das sind 8 Bit, die hier drin stehen. Das heißt, ich habe 128 Werte, die ich, also 256 theoretisch, die ich vergleichen kann, um ein Objekt zu identifizieren. Also ich kann 256 unterschiedliche Gruppen machen und wenn ich die Gruppen sinnvoll strukturiere, kann ich sagen, alles was unter zum Beispiel 20 ist, nenne ich jetzt Vegetation und kann dann noch unterscheiden, einmal ist es Gras, einmal ist es ein Busch, einmal ist es ein Baum. Aber ich habe dann quasi solche logischen Gruppen, kann ich zusammensetzen. Und das ist dann ein einfacher Bitvergleich, der ist sehr, sehr schnell durchzuführen, um quasi dann zu sagen, Beleuchtung nur auf Gras. Das ist das, wofür man Stencil verwendet. So. Die Besonderheiten in der Albedo-Map, wie gesagt, die Farbe des jeweiligen Meshes. Und interessant daran ist, dass teilweise schon ein Shading mit einberechnet wurde. Das heißt, es ist schon ein weiterer Optimierungsschritt gemacht worden. Nämlich hier dieser komische Fleck, den ich schon angesprochen habe, ist einfach die globale Beleuchtungsszenario, also es gibt eine Sonne und die Sonne leuchtet und steht da, der wird global einfach schon draufgerechnet, weil er einfach nur ein additiver Teil in der Beleuchtungsrechnung ist. Er wird nicht großartig spiegeln, er wird nicht großartig irgendwie andere Objekte beleuchten, deswegen rechnen die den gleich mit rein. Haben sie sich quasi ein M gespart. Weil das brauche ich nicht, weil es immer dasselbe ist. Genau, so. Dann kommen wir nämlich zu dieser Specular Map. Rot definiert mir die Intensität der Spiegelung. Grün quasi wie glossy, also wie poliert es mehr oder weniger ist. Und blau definiert die Fresnel-Intensität. Das ist nicht Fresnel, der heißt Fresnel, der gute Mann. Bitte richtig sagen, das ist wie Aliasing. Es ist Aliasing und er heißt Fresnel. Quasi wie viel Absorption von bestimmten Wellenlängen da stattfindet, was sehr, sehr typisch eben für Vegetation ist und eben auch hier hinten die Stadt, die dann entsprechend stattfindet, existiert, um da eben Absorption von einzelnen Farben, Farbspektren zu kodieren. Die Irradiance Map ist quasi hier mehrfach kodiert. Erst einmal rot, quasi wie die primäre Lichtquelle Einfluss auf die Beleuchtung nehmen soll. Das zweite ist grün. Da war sich der Autor auch nicht ganz sicher. Die Beleuchtung einer sekundären Lichtquelle. Das ist auch sehr, sehr schwer, wie gesagt, im Reverse Engineering rauszubekommen, was jetzt dieser Wert genau sagt. Und blau ist die Emissionsstärke von eigenen neuen Lichtquellen an dieser Stelle, was auch der Grund ist, warum das da hinten alles so ein bisschen gelblich, grünlich, bläulich wird. Weil da eben ein bisschen mehr passiert. Was man auch sieht, ist der Reifen Innenseite. Also ich sehe das hier nicht ganz so gut, aber da ist es. Das ist genau der Punkt, dass da nämlich gar kein Licht hinkommt. Das heißt, das ist vollkommen unbeleuchtet. Das ist also auch wieder ein Einflussfaktor, der in die Beleuchtungsrechnung hineingeht, der auf einem anderen Beleuchtungsmodell basiert als Lambert, sondern eben mehr auf einem Irradiance-System, das heißt ein Energieverteilungssystem. Depth und Stelzel, klar, hatte ich schon gesprochen. Die Tiefe wird hier allerdings logarithmisch gespeichert. Also es ist keine lineare Repräsentation, sondern es ist eine logarithmische Skala, damit eben die vorderen Bereiche viel, viel besser zu unterteilen sind als die hinteren Bereiche. Weil die interessieren mich wesentlich mehr. Hinten ist dann einfach weit weg. Das ist okay. Ob das jetzt in der Projektion dann gedachten Kilometer vorne, weiter oder hinten ist, interessiert an dieser Stelle nicht mehr. Es ist einfach weit weg. Das ist okay. Und das wird in den jeweiligen Beleuchtungsszenarien gar nicht auffallen, ob da die Lichtquelle vollkommen daneben ist oder nicht, weil der Hauptteil spielt vorne. Deswegen sagen Sie, hier muss mehr Detail draufgelegt werden. Stencil hatte ich schon gesagt, die Identifikation der einzelnen Meshes oder Mesh-Gruppen an dieser Stelle und die helfen. Weiterhin verwenden Sie verschiedene Optimierungen. Sie nehmen ein Front-to-Back, das heißt, Sie fangen an, eine Vorsortierung Ihrer Objekte zu machen und zeichnen Objekte von vorne nach hinten. Warum macht man sowas? Also warum nimmt man sich die Arbeit auf? Ziel ist es quasi, einfach die Z-Buffer zu verwenden, und zwar positiv so, dass ich möglichst wenig Pixel wieder neu zeichnen muss. Das ist die Idee. Da Sie einen Szenengrafen haben und sehr, sehr viel schon über die allgemeine Sortierung Ihrer Bounding Boxes kennen, können Sie sehr einfach mit einem viel, viel einfacheren Algorithmus als ein generelles Vergleich sortieren. Also es ist nicht O von N log N an dieser Stelle, sondern es ist fast eine O von 1 Operation für die. Können Sie schon sagen, okay, wie ist eigentlich denn die grobe Struktur? Und Sie haben nur sehr wenig Überzeichnungseffekte, was einfach den gesamten Rendering-Prozess schneller macht. Das zweite, was auch sehr, sehr interessant ist, ist ein sogenanntes Diffuse-Pattern. Das heißt, wenn man hier diesen kleinen Ausschnitt sieht, fällt eigentlich gar nicht auf, dass einzelne Pixel darin fehlen, aber Sie haben einen ganz expliziten Fragment-Shader, der sagt, zeichne nur jeden zweiten Pixel. Weil was wir Menschen dann im Endeffekt ja machen, ist eine Integration über die Pixelbereiche und sagen dann, hauptsächlich ist da grün drin, dann ist da hauptsächlich grün drin. Und dann ist der Baum für uns auch dicht, obwohl er gar nicht dicht ist. Wichtig, das machen Sie nur für Elemente, die eine entsprechende Größe im Logarithmus haben. Autor vermutet 0,5. Wissen konnte es genau pinpointen nicht, beziehungsweise hat es nicht genau untersucht. Das heißt, das passiert auch hauptsächlich für Elemente, die eh nur sehr, sehr klein repräsentiert werden und sehr wenig Platz bekommen. Und da optimieren Sie nochmal mehr weg. Also man merkt schon, das ist alles Post-Processing, ne? Also wir generieren gerade Daten für das Post-Processing und optimieren hier schon sehr, sehr viel raus mit dem Wissen, dass wir das noch schön machen werden. So, Schattenwurf sollte man auch mal machen. Hier gibt es die Technik der sogenannten Cascaded Shadow Maps. Wir hatten über Shadow Mapping ja schon mal gesprochen. Interessant ist dann hier, dass jeweils ein eigenes Frustum für Detailgrad schrägstrich Entfernung generiert wird, um unterschiedliche Projektionen abzubilden und eben diese ich sag mal, weiter entfernten Objekte sehr, sehr einfach alle drin zu haben und vorne mehr Details zu haben für eben den nahen Charakter, dass mein Schattenwurf da wesentlich besser aussieht, weil einfach mehr Details in der Shadow Map vorhanden sind. Das führt dazu, dass eben bei quasi gleicher hoher Qualität die vorderen Objekte sehr, sehr viel genauer repräsentiert werden als die hinteren und ich dementsprechend weniger Speicherplatz brauche. Weniger Speicherplatz heißt, das Ding ist schneller. So. Alle diese Informationen werden in High Dynamic Range rausgerechnet und die muss ich jetzt in eben dieses normale 8-Bit pro Farbkanal zurückkodieren. Das erste, was passiert, ich skaliere das auf ein Viertel, ich berechne die Luminanz dieses Gesamt-HDR-Bildes in dem Compute Shader, der reduziert quasi alles auf ein 1x1 Texel, also ein Pixel, der summiert quasi, was ist die Gesamtluminanz in diesem Bild. Dann gibt es den Bright Pass, der quasi helle Stellen herausfindet. Dann ein Brightness Buffer, quasi indem ich dann alle die ich als hell identifiziert habe, mit dieser Skalierung aus der Luminanz wieder zurückhole und darauf einen Bloomfilter anwende. Und dann konvertiere ich das alles in Zukunft mit K in sRGB. sRGB ist toll, weil es ein normierter Farbraum ist. Hat die entsprechenden Vorteile, dass es eben auch auf unterschiedlichen Displays sehr, sehr gut genauso dargestellt wird, was auch ein Problem sein kann. Von Adaption hatten wir schon gesprochen. Das ist auch ein entsprechender einfacher Faktor, der in dieser Pipeline existiert, um eben unterschiedliche Adaptionsgrade des Auges zu simulieren, kann ich dadurch quasi einfach mit der Gesamtluminanz diesen Wert mehr oder weniger verschieben, wie dieses Mapping final dann passiert. Der dann entsprechend dazu führt, dass auch unterschiedliche Details gut erkennbar sind. Ja, das ist quasi im Endeffekt alles eine Szene, eine Aufnahme, ein Frame, der nur mit diesem Adaptionsparameter spielt und dann die Pipeline durchgeht, die ich gerade beschrieben habe. Eben dadurch bekommt man eben auch unterschiedliche Eindrücke und Reflektanzen in den einzelnen Bereichen und so dreht zum Beispiel auch der Nebel unterschiedlich stark hinein, weil da eben auch dann der Bloomfilter aufgrund der hohen Luminanz anders angewendet wird. Sehr faszinierend. Gut, Level of Detail und Reflexion. Lichter werden dynamisch berechnet. Das ist quasi dieselbe Bergkuppe in dem Spiel, jetzt bei Nacht. Und hier werden alle Lichtquellen einmal als Quads dargestellt. Das ist auch der Grund, warum das ein Deferred Shading ist, weil das würde definitiv nicht mehr interaktiv auf einem klassischen Pipeline laufen. Ich würde es jetzt nicht zählen, ich weiß es nicht. Es sind auf jeden Fall weit über 1000 Lichtquellen, die sind, weil für jedes Automobil werden auf jeden Fall die Scheinwerfer einzeln quasi modelliert, sowie vor der Rückleuchten, Straßenschilder, Ampeln, alles einzelne Lichtquellen. Gut. Wasser hat natürlich auch Reflexion, damit wir dieses Bild hier unten bekommen, können wir uns natürlich hinsetzen und versuchen, einen Raytracer drauf zu werfen. Wir können natürlich auch viel, viel schlauer sein und sagen, ich generiere einmal eine Reflektanzkarte, also quasi die Environment Map, wie quasi der Pool die Umwelt sieht. Das ist das, quasi, was dieses Bild hier repräsentiert. Dann habe ich einmal die normale Sicht des Pools. So sieht die Geometrie aus, sie ist glatt, da sind keine Wellen drin. Und dann habe ich eine Bumpmap. Die bringe ich zusammen. Aufgrund der neuen, quasi perturbierten Oberflächennormale, die ich aus der Bumpmap hole, kann ich dann mit der Environment Map nachschlagen, was reflektiert sich denn eigentlich da im Wasser und kann dann entsprechend auch hier solche Effekte produzieren, in denen sich der Charakter selber im Pool spiegelt oder ich die Reflexion des Charakters im Pool sehe oder eben hier die Silhouette des Gebäudes. Was man eigentlich vermutet hätte im ersten Moment, ist, dass sie das über einen Tessellation Shader machen und dann anfangen das irgendwie anzupassen, aber da kam dann die PlayStation 3 und hat gesagt, das kenne ich nicht, das kann ich nicht, also brauche ich eine einfachere Lösung. Und die ist auch visuell immer noch sehr, sehr ansprechend. Also ich meine, das kann man von dem gesamten Spiel zur damaligen Zeit, als es rauskam, durchaus immer noch, kann man auch immer noch sagen, aber damals erst recht, grafisch war das schon sehr, sehr gut. So, weitere Postprozesseffekte. Also wie gesagt, das Wasser ist ein Postprozesseffekt. Das ist in den Geometriedaten nicht drin. Punkt. Period. Die Animation läuft drüber und verschiebt quasi dann nur noch diese Bumpmap mit Zufallsverschiebungen aufgrund von Windkarten und sowas. Kann ich das auch noch möglichst realistisch machen, sodass die dann auch unterschiedlich schnell sind, unterschiedlich hoch. Das zweite ist Lens Flares. Lens Flares ist eine Eigenschaft von Linsensystemen. Das heißt, wir Menschen sehen keine Lens Flares. Das sind immer nur die komischen Linsensysteme, die eben Licht, wenn es nicht achsparallel einfällt, halt irgendwie komisch gestreut wird und dann eben solche Leuchteffekte generiert. Die werden vollkommen durchmodelliert, das heißt, das sind reale 3D-Objekte, die in der Pipeline landen. Die werden mitprojiziert, in einer eigenen Stencil gespeichert und werden dann im Endeffekt durch quasi, wie sieht so ein Lensflare farblich aus, das ist irgendein Regenbogenverlauf. Welche Form kann es haben, von sehr, sehr scharf bis sehr, sehr diffus, hinein in eben eine typische Verteilung, wie sie auftritt, mit welcher Geometriespanne und quasi wie leuchtet das nach außen, bringe alle drei zusammen und dann bekomme ich sowas. Also ich habe da quasi, das ist die Form, die ich hier sehe, ne, das ist, wird in die Geometrie als Textur drauf gemacht, dann gibt es dazu quasi, wie scharf ist die Kante plus eben den Farbverlauf und dann habe ich eben so diesen leichten Regenbogeneffekt da drin. Das, was ich haben will. Oder hier dann in der nächsten Ebene, da ist es dann grün, blau, und hier ist nochmal ein Regenbogen. Und das ist genau das, was im Endeffekt passiert. Durch die chromatische Aberration in dem System wird das Licht gestreut und ich sehe dann eben den Regenbogen. Funktioniert auch nur dann richtig, wenn es auch eine Sonne ist, weil da ist das Spektrum vollkommen vorhanden. Hätten Sie eine fluoreszierende Lampe zum Beispiel, dann müssten hier einzelne Frequenzen fehlen, aber so detailreich sind wir jetzt nicht. Das fällt auch den wenigsten Menschen auf. Zweiter oder dritter Punkt sind anamorphe Linsen. Anamorphe Linsen sind Linsen, die eine Vorverzerrung entlang einer Achse schon haben. Das ist das, was wir für Kino gerne hätten, weil wir haben ein Breitbildkino und kein quadratisches Kino. Das heißt, wir haben eine Verzerrung, also wir nehmen mehr die Breite auf und stauchen oben ein bisschen zusammen und gerade auch nach außen müssen wir ein bisschen mehr verzerren, weil ein Linsensystem kann so gut nicht sein, weil es ist keine dünne Linse. Ja, dünne Linsen können das, die haben eine unendliche Ausdehnung, aber reale Linsen sind irgendwo gekrümmt und an den Rändern passieren komische Dinge. Und das müssen wir nach außen ziehen. Das heißt, die Gesamtprojektion ist eigentlich nur ein Fenster da drin und das heißt, die Randbereiche werden anders projiziert als das, was in der Mitte ist. Und weil das genau passiert, bekommen wir etwas, was wir als, sage ich mal, übertriebene Highlights spezifizieren können. Das heißt, in dem Moment, wo ich das reinmache, das funktioniert zum Beispiel über einen Bokeh-Filter, bekomme ich solche Highlights. Das liegt auch daran, eben an dem Linsensystem. Also anstatt das quasi in alle vier Richtungen gleich zu verteilen, habe ich hier ganz explizit einen prägnanten Highlight, der nach oben geht, weil das Ding gebogen ist. Und ich quasi diesen expliziten Ausschnitt hier drin habe, wo viel in die Breite geht. Das würde nach oben genauso weit gehen. Und mein Bild müsste eben nicht 16:9, sondern quadratisch sein, dann würde es eben dann auch auffallen, dass das in die andere Richtung geht. Wie gesagt, die sind vorverzerrt. Die sind halt nicht gleich im X und Y. Ja? Okay? Und wenn die nicht vorgeformt wären, dann wäre das ein Lensflare in beide Richtungen. Aber weil die vorgeformt sind, passiert genau an dieser Formungsachse dieser Effekt. Deswegen ist der Effekt auch nur in der Mitte, das ist wichtig, und nicht hier drüben. Weil es genau in der Projektionsachse von der Linse sein soll. Das sind so Effekte, die eine Kamera macht. Das haben Sie jetzt, glaube ich, auch schon so ein bisschen gemerkt. Wir versuchen hauptsächlich Kameras zu modellieren, weil wir es gewohnt sind, Kamerabilder zu sehen. Wir versuchen immer diese komischen Effekte zu bekommen, die Kameras produzieren, obwohl die in der Realität gar nicht auftreten. Wo ist denn der Lensflare? wo ist die anamorphe Linse? Das sind alles so Probleme, die man feststellt, wenn man dann versucht, ich sag mal, kinoreifes Material mit einem Computer zu produzieren, dass man eigentlich viele Dinge viel schlechter macht, als man sie eigentlich machen müsste. Also da geht sehr, sehr viel Energie rein, eben dieses Look and Feel zu bekommen. Noch so ein Punkt, den auch nur Linsensysteme haben, also auch wie der Kamera, ist Schärfentiefe. Ja, das heißt Schärfentiefe. Nicht Tiefenschärfe, Schärfentiefe. Das ist auch wieder ein Linsenartefakt, weil wir nämlich mit dem Gesamtsystem einen Fokuspunkt setzen müssen. Wir Menschen kennen so etwas nicht. Wir haben auch eine Schärfentiefe. Sie können auch nur einen Punkt im Raum fokussieren, aber da Sie in der Lage sind, sehr, sehr schnell zu fokussieren, fällt es Ihnen eigentlich gar nicht auf. Das sind dann die Brillenträger, denen fällt das eher auf, dass sie dann Dinge nicht fokussieren können. Aber es ist eher dann, die Brille funktioniert nicht mehr so oder ich brauche eine neue Brillenstärke in dem Moment, wo das auf einmal auffällt, dass man dann nicht mehr fokussieren kann. Das ist ein cineastisches Element, was auch im Kino sehr, sehr häufig benutzt wird und sehr, sehr wichtig ist. Einer der Hauptgründe, warum 3D-Kino ultimativ anstrengend ist, weil nämlich dieser Effekt immer noch drin ist, aber in 3D nicht funktioniert, weil wir Menschen so nicht funktionieren, ist eben, dass die Kamera einen Fokuspunkt definiert durch die Schärfentiefe. Das heißt, nur ein gewisser Teil des Kamerabereiches in einem tiefen Intervall wird als scharf dargestellt. Der Rest läuft durch einen Weichzeichner. Was brauche ich dafür? Ich brauche die Farbkarte, ich brauche die Tiefenkarte und ich brauche eine Stencil, die aufgrund einer Tiefe mir sagt, wer ist drin und wer ist nicht drin. Das ist jetzt hier ein ganz explizit gewähltes Beispiel, in dem der Charakter vorne quasi auch in dem Intervall ist, das quasi ausgeblendet werden soll und bis zum Teil weichgezeichnet werden soll. Das sieht man auch, wenn man ein bisschen hin und her geht, dass sein Gesicht ein bisschen weich gezeichnet wird. Ich weiß nicht, ob Sie das gut sehen. Also ich sehe es auf meinem Bildschirm relativ deutlich, im Folien, wenn es noch gut. Aber genau das passiert. Das heißt, dieser Charakter befindet sich im Fokus. Der scheint irgendwie gerade wichtig in dieser Zwischensequenz zu sein. Deswegen wird auf ihm der Fokus gesetzt. Hinten dran passiert nichts Wichtiges. Das mache ich unscharf. Und weiter vorne passiert auch nichts Wichtiges. Mache ich unscharf. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Stilmittel in quasi Filmproduktion generell, durch den Fokus den Betrachter zu leiten, wo er hinschauen soll. Wird sehr, sehr häufig verwendet. Wie gesagt, in 3D-Kinofilmen ist es das, was den Film auf einmal sehr anstrengend macht, wenn der Charakter, den man gerade so betrachtet, weil man da drauf ist, auf einmal unscharf wird und sich fragt, warum wird das jetzt unscharf? Also mich macht das total kirre. Ja? Also ich kann das gar nicht. Ich mag das nicht, wenn mir jemand sagt, dass ich das jetzt nicht mehr sehen darf. In 2D fällt mir das nicht auf, weil man das gewohnt ist, aber in 3D ist das sehr anstrengend. Weil man ja dann auch wieder die Tiefe adaptieren muss und richtig ziehen muss. So, das war das Beispiel von ein paar Effekten, die in GTA 5 dafür sorgen, ein möglichst, Anführungszeichen, fotorealistisches Bild zu generieren. Und genau dieselben Effekte finden Sie auch eben in den Kinoproduktionen. Wie gesagt, Schärfentiefe ist extrem wichtig. Das heißt, Sie müssen auch wissen, wo der Kamerafokuspunkt ist, damit, wenn Sie 3D-Objekte hineinpflegen, diese auch korrekt weich gezeichnet werden können. Und die sollten idealerweise auch genau so weich gezeichnet werden, wie die Linse, die in Ihrer Kamera war. Weil sonst sieht das irgendwie komisch aus. Sie brauchen auch diese anamorphe Verkrümmung, Sie brauchen auch die Lensflares, Sie brauchen auch typischerweise eine chromatische Aberration, Sie brauchen typischerweise auch eine atmosphärische Farbverschiebung. Sie brauchen sehr, sehr viele Dinge hinten dran, aber die machen Sie alle im Postprozess. Also Postprozess sorgt wirklich dafür, dass Dinge irgendwie schön werden. Und viele Effekte werden eben auch nur kameramäßig simuliert. Nehmen Sie das mit. Das ist die Main-Info. Anderes Thema: Menschen. Es ist ein sehr komplexes Thema. Die korrekte Repräsentation eines Menschen ist sehr, sehr aufwendig. Sagen wir es einfach mal so. Wenn ich nur beim Thema Haut bin, bin ich sofort dabei, dass ich eine Bidirectional Subsurface Scattering Reflectance Distribution Function brauche, damit ich auch korrekt modellieren kann, wie Haut aussieht. Und das ist nur eine Modellierung und das ist in der Regel auch nur eine Approximation. Das heißt, die ist nicht mal korrekt. Das sieht aber halt ungefähr so aus, wie wir uns vorstellen würden, dass so ein Mensch, der die Augen zu hat und von links oben beleuchtet wird, ohne Haare, beleuchtet sein würde. Ob das jetzt fotorealistisch ist, frage ich Sie in 10 Jahren nochmal. Wahrscheinlich sagen Sie dann nö. Aber die sind schon extrem gut. Die Bilder sind auch schon ein paar Jahre alt. Also das sind auch schon fast 10 Jahre, also die halten sich bisher ganz gut. Das Problem daran ist, dass wir uns natürlich in mehrere Bestandteile aufteilen und gerade auch in Bezug auf Animation noch viel weitere Probleme haben. Das soll sich ja dann auch noch weiter natürlich bewegen und Haut soll sich natürlich verzerren. Und wenn ich anfange, meinen Muskel anzuspannen, was man auch sehen kann, weil Muskel bewegen sich nun mal, bewegt sich danach mein Skelett, danach verformt sich meine Haut, danach habe ich eine neue Körperposition, kriege eine neue Beleuchtungsparameter und darf den ganzen Kram von vorne anfangen. Das macht es inhärent sehr komplex. Chadwick hat dann 89 bereits dafür schon mal quasi das Skelett als eine kinematische Kette beschrieben und ein paar Basisrepräsentationen mit Hilfe von Posen festgelegt. Er hatte Muskeln auf diese kinematische Kette dann angewendet, um eben eine Verbindung dazwischen herzustellen und verwendet dafür einen sogenannten Freeform Deformation Layer. Also quasi eine Freiformfläche. Freiformflächen sind parametrische Flächen, sind Abwandlung von parametrischen Kurven, da sind sie wieder. Die dann quasi sagen, wie repräsentiere ich eigentlich diesen Muskel, weil Muskeln können kontrahieren. Wenn ein Muskel kontrahiert, schieben sich die Faszien ineinander und wölben sich zusammen, weil sie übereinander gelegt werden. Wenn ich den Muskel wieder strecke, ziehen die sich auseinander. Wichtig sollte man dann auch, wenn ich gut animiere, ich kann nur einen Muskel nur kontrahieren. Ein Muskel kann sich nicht strecken. Ein Muskel kann sich entspannen, aber das streckt ihn nicht. Ich habe quasi für jeden Muskel immer einen Gegenmuskel, der quasi dann auch in Arbeit treten muss. Der muss dann kontrahieren, damit quasi das Gelenk sich strecken kann. In dem Fall war es noch, der kann beides, weil das macht die Simulation ein bisschen einfacher. Aber der Freeform Deformation Layer on top, also quasi die Definition dieses Volumens des Muskels, ist die Verbindung, ich habe die Sehnen an meinem Joints. In dem Hebel sitzt der Muskel als Freeform Deformation Layer und der deformiert die Haut. Der führt dazu, dass das quasi dann eben sich ausdehnt. Also ich habe nicht den Muskel simuliert, sondern quasi nur das Volumen unten drunter, um dann eben dieses entsprechend darzustellen. Das ist definitiv nicht anatomisch korrekt. So funktioniert das nicht. Ja, Schepers et al. Haben da noch mal ein bisschen mehr Energie hineingesteckt, quasi wie Muskelfasern sich auch zusammenziehen. Ist auch ein sehr, sehr interessantes Paper. Und dann kommen wir zur Haut selber, die dann als bikubische Patches repräsentiert werden. Und die Kontrollpunkte sind quasi nicht überhalb, sondern unterhalb, basierend auf dem FFD, um dann quasi zu sagen, wie muss das sich eigentlich aussehen. Probleme hat diese Repräsentation vollkommen klar, dann wenn Haut anfängt sich zu falten, aufgrund einfach der Anatomie, irgendwo geht Haut ineinander und schiebt sich zusammen. Das in einem bikubischen Patch zu repräsentieren, ist ziemlich schwierig. Das gibt sehr, sehr komische Artefakte. Also das sieht dann nicht mehr ganz gut aus. Schepers hat das, wie gesagt, noch mal ein bisschen genauer gemacht, mit einem entsprechend exakterem Muskelmodell, in dem dann auch wirklich einzelne Muskelpartien zusammengefasst werden, die dann eben kontrahieren können, basierend auch auf der Arbeit von Chadwick, um dann eben diese Animation durchzuführen, dass sich der Arm jetzt beugt, der Bizeps sich spannt, der Trizeps sich quasi ausdehnt und eben auch hier die Brustmuskulatur entsprechend auch etwas macht. Also der entscheidende Verbesserung daran ist, dass es eben nicht ein einzelner Muskelfaser-Deformation-Layer ist, sondern feiner deklariert und eine große Zusammenhangskette entsteht. Also Sie könnten gerne mal versuchen, wirklich nur einen Muskel anzuspannen. Machen Sie doch mal, das ist richtig schwierig. Also das geht, also das, wenn Sie das trainiert haben, können Sie das. Ja, aber so als, ich sag mal, jetzt ganz unbewusst einfach so, machen Sie mal, das funktioniert nicht. Weil wir eben als Gesamtkörper irgendwie eine Bewegung durchführen und das eben sehr, sehr viele Abhängigkeiten hat. Und das eben auch dazu geführt hat, eben dann die Haut darauf zu modellieren und das zusammenzubringen. Was auch sehr auffällig ist, was Ihnen auch auffallen sollte, irgendwie ist der Unterarm nicht mehr mitmodelliert und das liegt an den bikubischen Patches, weil die sehen dann auf einmal komisch aus. Genau dasselbe Problem, weil das sollte falten und man tut es nicht. Die Lösung bisher sind dann diese das, was auch Professor Krömke in der Vorlesung vorstellt, diese Victoria-Modelle. Davon gibt es auch viele Varianten inzwischen und viele Spin-offs, die sich daraus ergeben haben, die sehr, sehr viel Energie darauf verwenden, wie die Haut quasi kollabieren muss, wenn eben ein gewisser Constraint auftritt. Die sind in sehr, sehr vielen Fällen händisch definiert. Deswegen sind die Modelle auch sehr, sehr groß. Und sie sind sehr, sehr aufwendig in Bezug auf, okay, wie kann ich die Oberflächentextur gut repräsentieren und wie kann ich das Shape dieses Körpers sehr, sehr gut repräsentieren. Ich habe ein Knochenmodell, ich habe dazu ein entsprechendes Vertex Skinning, das mir sagt, so sieht die Haut aus, eine sehr hochauflösende Textur und quasi eine Menge von Constraints, die sagt, wenn gewisse Konfigurationen eintreten, dann sind dann folgende Manipulationen des der Vertices zu machen, damit das möglichst sinnvoll aussieht. Zweites Problem, also es ist ja nicht so, dass wir nicht schon Probleme hätten, Haare. Die weisen eine sehr hohe Komplexität auf, können Sie auch in Kommilitonin fragen, die inzwischen Gräser mit Haarenmodellen simuliert. Es ist eine durchaus sehr valide Methodik, das zu tun. Haare zeichnen sich dadurch aus, es sind ungefähr 100.000 Strähnen, in der Regel sogar noch mehr, bei Männern über die Jahre hinweg immer weniger und sie sind sehr, sehr flexibel. Also es sind flexible Zylinder, die sich deformieren können, bis zu einem gewissen Grad, auch je nach Haartyp und Haarstruktur können sie an dieser Stelle brechen. Es gibt dann noch so Effekte wie Spliss, dass Haare anfangen sich auseinanderzuteilen, die dann unterschiedliche Proportionen zueinander haben, die dann jeweils auch wieder unterschiedliche Bruchbedingungen haben und führen entsprechend auch dann dazu, dass aufgrund ihrer Position, also je nachdem, wie ich sie quasi auf der Kopfhaut oder auf der Haut verteile, sich unterschiedliche Effekte ergeben. Erst einmal, es gibt sehr, sehr viel Kollision. Vollkommen klar. An sehr, sehr vielen Punkten einer Haarsträhne finden unterschiedlichste Kollisionen statt. Wichtig, es gibt etwas, das nennt sich Reibung. Wie jeder, der ein bisschen Physik kennt, weiß, bei Reibung entsteht eine statische Ladung. Und das ist auch sehr wichtig, das passiert bei Haaren auch. Wenn sie die statische Ladung nicht repräsentieren, fliegen ihre Haare einzeln durch die Gegend, weil sie sich aufladen und reiben und quasi ein Elektronenbündel sozusagen geben, sind das dann die Haarsträhnen, die dann da rauskommen. Das ist durch die Reibung an dieser Stelle. Und die Frage bleibt natürlich, wie reduziere ich diese Komplexität? Ich möchte definitiv nicht 100.000 Strähnen modellieren, weil vielleicht will ich das, aber vielleicht will ich das auch nicht. Und on top kommt, selbst wenn ich das hinkriege, muss ich die Kollisionen sinnvoll machen, weil Haar soll sich schon sinnvoll bewegen. Dann muss es relativ zueinander reiben und irgendwie statisch aufgeladen sein, damit dann eben auch quasi so ein Curly-Effekt entstehen kann. Ja, also krause Haare sind extrem schwierig zu machen. Haare gibt es eine Lösung von Nvidia, der Nvidia Hairworks, ist schon ein bisschen älter, basiert aber auch auf den PBDs, die ich schon vorgestellt habe. Das heißt, es wird generell einmal modelliert und hinten dran eine Simulation mittels PBD durchgeführt. Das ist also eine Kette von Partikeln. Und wichtig, was Müller, wie immer, wenn es um PBD geht, arbeitet bei Nvidia. Es gibt einen Grund, warum der bei Nvidia arbeitet und PBD bei denen ganz groß ist. Hat dieses sogenannte Dynamic Follow the Leader Prinzip. Das heißt, ich kann eine Spitze entsprechend verschieben oder einen einzelnen Punkt, den definiere ich jetzt, der gibt den Weg vor. Und die ganze Kette hinten dran versucht quasi diesen Weg zu folgen. Unter physikalischen Effekten wie Gravitation oder eben Statik, die dann in der Aufladung in so einem Elektronenfeld existiert. Und dann kann ich sagen, okay, so simuliere ich die Haarsträhne, sodass sie zum Beispiel im Wasser sich so bewegt und eben durch Viskosität dazu geführt wird, eben in diese Richtung zu gleiten. Danach kommt eine Tessellierung der Haarsträhne selbst, um Geometrie hineinzubringen. Shading mit dem sogenannten Marshall Reflectance Model, ist auch sehr wichtig. Und am Ende ein Schattenwurf, in dem ich sage, okay, das gesamte Haar wird als ein Volumen identifiziert und auf Basis dieses einzelnen Volumens mache ich Schattenwurf. Funktioniert dann lange sinnvoll, solange es quasi Haare in dieselbe Richtung wehen. Funktioniert dann ziemlich schlecht, wenn Haare in unterschiedliche Richtungen wehen. Weitere Literatur kann ich empfehlen, Fast Simulation of Inextensible Hair and Fur. Ist auch eine sehr, sehr schöne Arbeit, die auch noch mal ein bisschen tiefer in die Thematik reingeht. Es gibt gerade auch zur Berechnung von, also Martian Reflectance Model ist eins, gibt es auch viele schöne SIGGRAPH-Paper, die noch mal in die Tiefe gehen, warum Haare eigentlich aussehen wie Haare, welche physikalischen, also physikalischen Beleuchtungsmodelle ich dafür brauche. Und sehr, sehr schön sehen Sie das eigentlich an blondem Haar. Wenn Sie ein Foto von blondem Haar haben, ich kann das mal raussuchen, ich habe es glaube ich nicht dabei, nee, ich habe es nicht dabei, dann gibt es in diesem Foto von diesem Haar gibt es rein blonde Elemente, es gibt so braune oder hellbraune Elemente, es gibt schwarze Elemente und es gibt rote Elemente. Und alles das mit einer Haarfarbe. Und das können Sie mit jeder Haarfarbe durchexerzieren. Aber blond ist das Schwerste. Also die hat die meisten Farbnuancen. Und das hängt sehr, sehr stark davon ab, wie die Haare quasi beleuchtet werden und in welcher Dichte sie zueinander stehen. Dann ergibt sich nämlich da drin eine eigene Lichtbrechung, die dazu führt, eben dann einen anderen Farbstoff zu generieren. Also es beeinflusst sich sehr, sehr, sehr stark. Gut. Wenn wir das jetzt reduzieren und sagen, ich mache mal nur Gesichter. Na gut, der Gesamtmensch war mir schon zu kompliziert, die Haare sind auch kompliziert. Wie sieht es denn aus mit Gesichtern? Und dann wird es noch viel schlimmer. Im Gesicht haben wir eine sehr, sehr große Anzahl von Muskeln. Und diese sehr, sehr hohe Anzahl von Muskeln führt dazu, dass wir sehr, sehr verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten haben mit unseren Gesichtern selbst. Die natürlich, wie sollte es anders sein, zur Identifikation dienen. Also was ist dein Gemütszustand? Passt du überhaupt auf? Bist du gerade eingeschlafen oder gelangweilt und sonst was? Und obwohl das noch nicht langt, kommt noch kulturelle Prägung on top. Also ganz beliebt ist es gibt, glaube ich, zwei Völker, also so Subgruppen, Völker, eins in Afrika, ich glaube, eins war in Südamerika, die lächeln, wenn sie abgeneigt sind. Das ist so eine Subkulturprägung, die da existiert. Ja, die lachen dann und das ist nicht gut. Und die meinen das wirklich als, das ist nicht gut, obwohl sonst fast auf der gesamten Welt Lachen als positiver Effekt wahrgenommen wird. Und das ist dann eben, da fangen dann Psychologen an, happy zu werden. Und das ist dann der Punkt, wo wir dann sagen, okay, ich will es modellieren und danach kümmert sich bitte jemand anders drum. Gut. Und eine Möglichkeit, um überhaupt mal zu beschreiben, wie sind diese vielen unterschiedlichen Muskelpartien überhaupt zusammenzufassen, hat Ekman und Friesen schon 1978 gemacht und hat dazu das sogenannte Facial Action Coding System vorgestellt, FAX. Dass das quasi zerlegt in sogenannte Action Units, also quasi was macht ein Muskel gerade. Und insgesamt werden 46 dieser AUs identifiziert, die dann sagen, wie kontrahiert ein Muskel und generiert dadurch eben einen Gesichtsausdruck. Und das konnten sie mit 46 einzelnen Elementen entsprechend modellieren. So. Mit diesem Facial Animations, Action Units im Kopf, kann ich eben jetzt dann auch mir Gedanken darüber machen, wie Gesichtsanimationen überhaupt funktionieren. Also ich muss natürlich, wenn ich das CG generiere, wissen, wie positioniere ich meine einzelnen Vertices, ich muss die einzelnen sinnvoll bewegen können, da können mir die Action Units sehr, sehr gut helfen, weil sie so etwas wie Posen repräsentieren, was wir schon kennen. Und abhängig von der Anzahl der Primitive ist das natürlich auch sehr, sehr wichtig, wie stark ich einzelne Emotionen und Gesichtsausdrücke repräsentieren möchte. Wir hatten ja das Beispiel aus dem League of Legends Poppy, die mit sehr, sehr wenig Vertices und überhaupt beweglichen Teilen versucht, eindeutige Gesichtsausdrücke und Emotionen zu kodieren. Und die 46 sind für Menschen. In der Regel haben wir weniger. Und welche sind charakteristisch genug, um eben zu beschreiben, das ist eine Person folgender Art. Methoden haben wir natürlich in CG ganz viele, die uns helfen können. Subdivision Surfaces ist ein absoluter Klassiker. Das heißt, ich habe das einmal gemacht, dann kann ich das rekursiv unterteilen und finde den Detailgrad, den ich just in dem Moment brauche, auch in Bezug auf die Animation. Also ich sage, ich möchte eben das jetzt noch in der Mitte noch durchteilen, dann muss ich das halt entsprechend in Subdivisions zerlegen. Digitalisierung. Andy Serkis lässt wieder grüßen. Ich habe also irgendwie meine Gesichtskamera mit meinen Motion Capture Points und nehme die entsprechend auf. Ich digitalisiere also einen realen Menschen oder ich nehme eine Adaption, das heißt irgendwo eine Abstraktionsebene hinten dran, in der ich dann versuche, vielleicht durch Rotoscoping oder andere Methoden eben ein Gesicht zu repräsentieren. Interessant, sollte man vielleicht auch wissen, MPEG 4 hat auch Gesichtsausdrücke. Ich weiß zwar nicht, warum Sie das mal mit hineingenommen haben. Ich wollte das mal durchlesen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es noch nicht getan. Vielleicht sagen Sie mir das dann irgendwann mal. Aber insgesamt gibt es 68 Facial Animation Parameters. Das heißt, in MPEG 4 können Sie Gesichtsanimationen kodieren. Können Sie einen MPEG 4-Container machen und der sagt dann, yay, das ist übrigens Gesichtsausdruck-Kodierung. Die Siedlung wäre so aus, sind gar nicht wenige Cue-Points, die entsprechend aufgenommen werden können. Von quasi, wie sieht das Gesicht frontal aus, Seitenansicht, die sind ja symmetrisch an dieser Stelle, Zunge ist hier unten, Auge und was haben wir hier noch, ich sehe es gerade selber nicht, Nase und Mund von vorne. Also quasi einzelne Cue-Points, wie sie sich relativ zueinander bewegen, um Gesichtsausdrücke zu animieren. In diesem Fall, das heißt also, das, was MP4 ja auch immer bietet, ist quasi das einzelne Framing und zu sagen, Keyframe, Keyframe, zwischen denen kannst du interpolieren und das ist dann die entsprechende Kompressionsrate und das kommt auf den Kompressionsalgorithmus drauf an. MP4 ist ja nur ein Container, der sagt, da findest du etwas, was konform ist zu diesen Daten. MP4 ist kein Kompressionsalgorithmus. Aber das wussten Sie schon. Die Parametrisierung an dieser Stelle ist natürlich auch relativ wichtig. Die Frage ist, was sind meine relevanten Parameter, die ich eigentlich verwenden möchte? FAX oder FAP, also die Facial Animation Points von MP4, sind natürlich hier sehr, sehr hilfreich und eine Methodik, das zu tun. Generell aber auch eine kinematische Kette, also irgendeine Form der Hierarchie, wird an dieser Stelle natürlich auch sehr, sehr gerne genommen. Dass ich dann eben sage, hier habe ich Neck, meine Lips, Lower Lip, Jaw, Eyeball, die dann entsprechend zusammen in einer Gesamthierarchie repräsentiert werden und ich fasse dann nur noch die einzelnen Knoten meiner Hierarchie an, um entsprechende Adaptionen zu machen. Wenn ich es dann bewegen möchte, geht oft Federmasse-Dämpfer-Systeme, es geht Position-Based Dynamics, ich kann eine lineare Interpolation von Posen machen, funktioniert in der Regel ziemlich gut. Die Federmasse-Dämpfer und PPD-Systeme kommen natürlich dann zu tragen, wenn ich eben die Haut obendrauf repräsentieren möchte. Also wie verformt die sich, wie kriegt die quasi wieder ihr Gleichgewicht hin. In der Regel langt ein Federmasse-Dämpfer-System an dieser Stelle, aber PBD funktioniert natürlich genauso. Genauer ist offensichtlich die Simulation der einzelnen Muskelpartien und drunter. Das heißt, wir wissen ja auch, wie die Muskelpartien festzulegen sind, wie sie an den jeweiligen Knochen dran sind, also die Methodik von Shapers an dieser Stelle, indem man da auch verschiedene Muskelgruppen wieder als Gesamtpaket identifizieren muss, die dann jeweils einzelne Anteile von Kontraktionen durchführen müssen. Und so kann man dann eben auch verschiedene Gesichtsausdrücke mehr oder weniger gut kodieren und können dadurch eben auch einen Menschen sehr flexibel repräsentieren. Der Ausdruck ist üblicherweise basierend auf einem Standardsatz von Ausdrücken basierend. Das heißt, ich habe einen freundlichen, ich habe einen traurigen, ich habe einen bösen, ich habe einen lachenden Gesichtsausdruck und das ist quasi ein Standard und dann blende ich den mehr oder weniger eben in das aktuelle Modell über. Also es geht nicht darum, jetzt zu sagen, ich mache das für jeden neu, sondern Lachen geht immer so und dann ist das nur noch ein Mapping an dieser Stelle. In der Regel eben von einer Ausgangsposition ausgehen, das heißt, ich habe eine neutrale Stellung, sodass ich die einzelnen Cue-Points, die ich brauche für die Manipulation, sehr, sehr gut erkennen kann. Wichtig, Sprache ist hier nicht Bestandteil davon. Es geht also wirklich nur rein um die Gesichtsausdrücke. Ich sehe happy aus, dazu muss ich Folgendes tun. Wenn wir jetzt von Sprache reden, wird es nochmal viel, viel schlimmer. Also Sie merken schon, wir driften immer mehr in die Details hinein und je mehr wir davon betrachten, ich sage immer, es wird immer schlimmer. Vielleicht soll ich mal ein neues Wort nehmen, es wird immer spannender. Sprache ist etwas, das basiert auf den sogenannten Phonemen. Das sind sogenannte atomare Sprachelemente, aus denen wir hier in Deutschland die deutsche Sprache formen. Im Englischen, für das Englische habe ich eine gute Quelle gefunden, für Deutsche gibt es auch eine, aber da müsste ich mal einen Sprachwissenschaftler fragen, sagen sie, dass es ca. 42 Phoneme sind in Englisch. Das heißt, sie haben Lautworte, 42 Stück, und wenn sie die entsprechend aneinanderreihen, dann haben sie Englisch. Die Kunst besteht darin, die an die richtige Reihenfolge zu bringen, sodass es jemand anderes auch verstehen kann. In dem Moment, wo ich dann sage, okay, es gibt das Phonem und ich möchte es quasi aussprechen, muss mein Gesicht etwas veranstalten, nämlich Lippen bewegen, Zunge bewegen, Stimmbänder hinten dran auch bewegen, Luft durch die Lunge drücken. Das quasi in dem Moment, wo es ins Gesicht geht, nennt man sie Viseme. Oben rechts sind aus Disney ein paar Standardphoneme abgebildet. Also dieser Animationsprozess ist in der Regel schon so konzipiert, dass die Sätze, die gesprochen werden, zum Zeitpunkt des Zeichnens schon bekannt sind. Ziel ist es hier nicht, Lippensynchronität hinzubekommen, sondern die Phoneme richtig hinzukriegen. Und das ist auch das, was Synchronsprecher versuchen zu machen. Sie analysieren die Phoneme und versuchen phonetisch ähnliche Elemente zu finden, wie sie den Satz aufbauen können und versuchen das dann möglichst schön zu verschleifen, damit eben ein homogener Satz daraus wird. Das Problem nämlich ist, lineare Interpolation ist nicht ausreichend. Also Sie können nicht von Phonem O, dem hier, zu dem Phonem linear übergehen. Das geht nicht. Warum? Weil dann würde Ihr Gesicht irgendwas ganz Komisches machen. So würden Sie das A nie bewegen. B findet eine sogenannte Koartikulation statt. Das heißt, adjazente Phoneme, also Phoneme, die vorher und nachher in dem Satz kommen, sind schon Bestandteil des aktuellen Phonems und werden dadurch auch Bestandteil des Visems. Je schlimmer das ist, desto mehr nuscheln Sie. Ja? Und je schneller Sie das machen, desto undeutlicher sprechen Sie. Es gibt dann noch die Prosodie, das ist die Gesamtheit der lautlichen Eigenschaften, also wie Sie Worte betonen. Ich kann das auch sehr deutlich. Die dann nämlich dazu führen, dass Sie eine Verzerrung der Viseme haben, die dann eben, weil Sie Ihr Gesicht ganz explizit bewegen, auch die Phoneme beeinflussen. Das heißt, es ist ein volldynamisches System, in dem sich jedes Element gegenseitig beeinflusst. Je nachdem, wie Sie es in den Kontext setzen, also die Phoneme aneinander reihen, haben Sie neue Abhängigkeiten und das macht dieses System so unglaublich spannend. Wenn ich dann versuche, das mal digital zu lösen, ist ja nicht so, dass das keiner probiert, ne? Das macht man auch. Und dann gibt es nämlich das Beispiel fürs Dubbing an dieser Stelle, also quasi das Übersetzen oder später Aufnehmen von Sätzen mit einer Lippensynchronität-Methode für Spiele. Also ich möchte mich jetzt nicht hinsetzen, ich habe meinen 3D-Charakter, er ist 3D voll modelliert, er hat die ganzen FAX oder FAPs, die ich verwenden kann, um ihn zu bewegen. Und jetzt möchte ich Lippensynchronität haben. Und ich habe mich übrigens gerade als Autor dazu entschlossen, den einen Satz doch anders zu machen. Jeder Animationsdesigner wird sich sehr darüber freuen, wenn er sowas hätte, weil es nimmt ihm viel Arbeit ab. Das ist ein Zwei-Phasen-System. Das erste läuft offline. Das ist quasi, ich nehme den Satz, identifiziere, welche Phoneme vorhanden sind und zusammen mit Gesichtsposen und Phonembigrammen, das ist ein eigenes Konstrukt, quasi wie sie zusammengehängt werden, kann ich dann eben sagen, okay, das brauche ich, um dieses Phonem oder diese Phonemgruppe sinnvoll darzustellen. Online funktioniert es dann, jetzt weiß ich, welche Phoneme ich habe, welche Posen ich dafür brauche. Jetzt geht es darum, wie blenden die jeweils ineinander über, welche Constraints muss ich auf dieses System anwenden, was möchte ich, dass es tut oder nicht, und kann dann hinten nach noch ein bisschen bearbeiten, damit das sinnvoller wird. Und das Beispiel, wie dieses Workflow quasi ist, den Sie da empfehlen. Das heißt, ich fange mit einer Text-to-Speech-Engine an. Also es geht ja um Spiele. Ich möchte ja, dass Spiele irgendwie ihren Text repräsentieren. Hoffentlich ist da auch irgendjemand drin, der das dann sinnvoll macht. Ich habe also einmal Text-to-Speech-Generated Audio. Mit dem kann ich schon mal üben. Wichtiger Teil, ich kann auch professionelle Sprecher nehmen. Das kann ich später machen. Aber die sagen dieselben Sätze. Das ist der wichtige Teil. Daraus kriege ich eine Liste von Phonemen. Die Phonemen in beiden Fällen sollten identisch sein, ja, weil es ist die Lautsprache. Ob der das jetzt deutlich oder nicht so deutlich spricht, ist in dem Fall nicht relevant. Worauf ich dann die Bigramme und ein Curve Mapping generiere, also wie verlaufen die ineinander, gehe dann in das Zusammenfügen dieser Sprachkurven. Also die muss ich ja wieder zusammenführen. Das soll dann auch noch glatt sein. Da sind wir wieder bei glatten Kurven. Das ist dann Curve Smoothing. Post Constraints. Ja, also wenn der, was weiß ich, eine Hasenscharte hat oder die halbe Lippe fehlt oder sowas, dann kann er halt nur mal die Lippe nicht hochziehen. Ja, das hat auch wieder Auswirkungen. Und am Ende Speed Constraints. Also wie schnell soll er eigentlich sprechen? Das kann ich auch noch manipulieren. Weil dadurch auch ja wieder die Undeutlichkeit zum Tragen kommt, weil ja eben die Muskelgruppen, auch wenn man schneller spricht, nicht schneller sein können. Und das Ergebnis ist dann eben die Animation, das Rendering dieser Szene. Gut. Und das führt dann entsprechend dazu, dass man die einzelnen Phoneme eben modelliert in dem Gesicht und sagt, ich habe ein Gesicht, das ist bewegbar, jetzt habe ich die einzelnen Phoneme und kann dann eben das Gesicht dazu passend modellieren, dass es mir die Phoneme repräsentiert, habe dann meine Bigramme hinten dran, kann das analysieren und kann dann eben FV, offen, PBM, W oder weit oder sch entsprechend modellieren. Wichtig dabei ist, dass auch in diesem Fall die Zunge explizit mitmodelliert wird. Das heißt, wenn eben auch der Mund aufgeht, würde sich da drin klar eine Zunge abzeichnen, die auch die Bewegung repräsentiert, die sie repräsentieren soll. Ich kann ja kein Soll sagen, ohne meine Zunge gegen den Gaumen zu drücken zum Beispiel. So, genau. Dann kommen wir noch zum letzten Folie, die letzte Folie für dieses Semester. Modalitäten nochmal, die Prüfung ist mündlich. Termin bei mir, entweder per E-Mail vorher abklären oder auch dann direkt im Büro. Anmeldungszettel vom Prüfungsamt mitbringen, tragen wir Termin ein und dann kann es entsprechend losgehen. So. Dann zusammenfassen, was war heute Post-Production. Also was ist das überhaupt, was verstehen wir darunter, warum ist das Leid selber so wichtig? Wie wendet man das entsprechend dann auch in CG an, also Computergrafik, auch mit Blick auf Animation an dieser Stelle. Also ich will ja auch, dass Wasser sich bewegt und eben auch Autos diesen Leiteffekt sinnvoll repräsentieren. Menschen als eigene Herausforderung. Ich will Menschen grafisch gut repräsentieren, ich will sie aber auch bewegungstechnisch sehr gut repräsentieren, von Gesamteindruck, Muskelpartien, Haaren hin zu Gesichtern, wie kann ich Gesichter kodieren, Gesichtspositionen kodieren und am Ende vielleicht auch etwas wie Sprache da mit hineinbringen, sodass ich eben nicht vorher sagen muss, was ist denn eigentlich die Lokalisation von dir? Also du hast ein Spiel in Englisch, dann ist das lippensynchron. Jetzt hätte ich das Spiel gerne in Deutsch oder in Chinesisch oder Swahili, dann muss ich jetzt eine eigene Variante davon generieren. Nein, das kann mir ein Computersystem machen, das ist das Ziel. Gut, und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Mich gefreut, Sie in der Vorlesung immer wieder sehen zu können und stehe für Fragen noch zur Verfügung. Und ansonsten wünsche ich Ihnen ein schönes Restsemester.